ist missionarischer Werke, Einrichtungen und Gemeinden. Da gibt es so Einzeldarstellungen von Gemeindeverbänden, Werken und eben auch den charismatischen. Also da kann man so mal einen Eindruck gewinnen, wann wurden, sind die entstanden, wer steht dahinter, was lehren die und so etwas. Hier habe ich ein Band mitgebracht aus einem theologischen Lexikon, theologische Realenzyklopädie. Hier der Band eben über, also mit C, charismatisch, da ist auch charismatische Bewegung damit drin. Hier findet man so mal aus kirchlicher Sicht eine Darstellung. Das gibt es auch bei anderen Nachschlagwerken. Dieses hier ist eines der größten deutschsprachigen. Das hier ist eben dann der Band 7, das geht dann noch weiter, insgesamt glaube ich 30 Bände. Dann habe ich hier eine Darstellung, und zwar in dem Kurt Rutten, Sehergrübler Enthusiasten. Hier ist eine relativ ausführliche Darstellung der Geschichte insbesondere und der wesentlichen Glaubensgrundlagen der Pfingstbewegung. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen, denn die Pfingstbewegung ist die Vorläuferbewegung, könnten wir sagen, der charismatischen Bewegung. Ich werde das geschichtlich gleich noch etwas auseinander versuchen darzustellen. Und da ist hier eine sehr gute Darstellung davon. Dann habe ich hier so mal die ausführlichste Darstellung. Das sieht ein bisschen alt aus, das Buch, ist bis heute aber immer noch das Standardbuch über die Geschichte der Pfingstbewegung. Und zwar Walter Hollenweger, Enthusiastisches Christentum, die Pfingstbewegung in Geschichte und Gegenwart. Der Mann hat das bisher einzige Institut für charismatische Bewegung aufgebaut, was sich also dann jetzt wissenschaftlich mit der Geschichte der Pfingstbewegung auseinandersetzt. Und auch der charismatischen Bewegung dann eben in neuerer Zeit. Und das hier ist das Hauptwerk, was er dazu geschrieben hat. Also wer da etwas über die Geschichte der Pfingstbewegung nachlesen will, der hat hier auf rund 650 Seiten eine ziemlich ausführliche Darstellung. Ganz so ausführlich werde ich es hier nicht machen. Dann gibt es auch hier noch von Oskar Völler, das ist dann seine Doktorarbeit, Charisma und Unterscheidung. Da geht es um die Entstehung und Beurteilung von enthusiastisch-charismatischer Frömmigkeit, so schreibt er das hier unter dem Untertitel. Und da stellt er erstmal dar, wie die entstanden sind und setzt sich dann mit einzelnen Kriterien auseinander, wie man dann bestimmte Begabungen beurteilen kann und stellt das auch in der Geschichte dar. Das ist auch relativ ausführlich, ebenso so 700 Seiten, nicht? Also wer da lesen will. Er hat dann auch sich speziell nochmal beschäftigt mit der charismatischen Strömungen innerhalb von Pietismus. Das ist dieser Band, Pietismus und Enthusiasmus, Streit unter Verwandten. Da geht es speziell, dass er vielen Zitaten zeigt, wie im Pietismus und der Erweckungsbewegung einige, also gerade in Deutschland, man zu einigen dieser heute als charismatisch bezeichneten Gaben gestanden hat. Dieses hier ist die Habilitationsschrift von Peter Zimmerling, der ist Professor für Theologie in Leipzig, die charismatischen Bewegungen. Hier stellt er auch die Geschichte und dann auch einige so theologische Überzeugungen der charismatischen Bewegung dar. Das wären dann für heute Abend ein paar Buchempfehlungen. Ich werde so jeden Abend noch einige weitere mitbringen, die dann jeweils die einzelnen Themen mit betreffen. Also hier geht es dann um die Kirchengeschichte. Also Geschichte der charismatischen Frömmigkeit. Auch wenn die charismatische Bewegung an sich erst wenige Jahrzehnte alt ist, gab es ähnliche Bewegungen in der gesamten Kirchengeschichte. Lediglich die Bündelung der Eigenschaften und ihre Radikalität ist einzigartig, also in der Neuzeit. Insbesondere in Krisenzeiten und während einschneidender gesellschaftlicher Umbrüche wurde die Bedeutung des Heiligen Geistes in der Kirchengeschichte besonders hervorgehoben. Oftmals gilt der Heilige Geist als dynamischer, unberechenbarer Teil der Trinität. Gerade wenn bestehende Vorstellungen und Ordnungen wanken, kann der Heilige Geist neue Formen schaffen, in denen neue Herausforderungen, die neuen Herausforderungen entsprechen. Also wir merken das beispielsweise in der Zeit der Spätantike, als das Römische Reich untergeht. Und da sind dann einige Gruppen innerhalb der Christenheit, die die Bedeutung des Heiligen Geistes ganz besonders herausheben. Dann so um die Zeit des Hochmittelalters, als Europa sich bedroht fühlt durch die Muslime in Spanien und die dann eben Byzanz angreifen. Auch da sind dann viele Vorstellungen, jetzt geht die Welt bald unter. Darüber hinaus ging man davon aus, jetzt sind 1000 Jahre herum und das klingt doch so wie eine runde Zahl. Jetzt wird Jesus bestimmt wiederkommen. Es war also auch da eine Krisenphase und in der stieg die Zeit, also die Bedeutung des Heiligen Geistes. Joachim von Fiore, ein bekannter Mönch aus dieser Zeit, der hatte dann versucht, die gesamte Weltgeschichte in drei Zeitalter aufzuteilen. Und zwar das Zeitalter des Vaters, Altes Testament, das Zeitalter des Sohnes, der Gemeinde. Und jetzt würde bald das Zeitalter des Heiligen Geistes anbrechen. Und das würde eben in diesen enthusiastischen Mönchsorden, da wäre der Anfang sein. Und Enthusiasmus heißt eben an dieser Stelle so Gottes Sprechen im eigenen Inneren, die Nähe Gottes in gefühlsmäßigen Erfahrungen festzumachen. Und das war eben in dieser Zeit, da gab es einige Gruppierungen, die das stark vertreten haben. Ganz ähnlich ist das in der Zeit der Reformation, beziehungsweise kurz vorher und auch währenddessen. Auch da spielt der Heilige Geist für einige Gruppierungen eine ganz besonders große Rolle. Und dann finden wir das wieder in den Umbrüchen der industriellen Revolution im 18. und 19. Jahrhundert. Auch hier, Menschen werden entwurzelt, Menschen verlieren ihre Orientierung und ganz besondere Betonung auf dem Heiligen Geist. Also ich hoffe, es ist klar, worum es geht. Der Heilige Geist sagt, Jesus weht, wo er will. Das ist also jetzt unverfügbar. Der Heilige Geist teilt sich mir direkt mit. Das andere ist alles so fest gefasst. Das ist die Bibel, das ist die Gemeinde mit den festen Ordnungen. Und in den Zeiten, in denen das alles in Frage gestellt wird, in denen die bestehende Welt in Frage gestellt wird, in denen man einen neuen Halt sucht, dann wirkt für viele dieser Halt in der direkten Verbindung zum Heiligen Geist, zu Gott, vertrauenswürdiger oder fester, als das sonst der Fall ist. Also wir finden in der Kirchengeschichte immer wieder Epochen, in denen der Heilige Geist in besonderer Weise betont wird. Dann haben wir einen nächsten Aspekt der charismatischen Bewegung und das ist die Gefühlsbetonung. Und so könnten wir eigentlich sagen, dass es in der Kirchengeschichte immer eine große Pendelbewegung gegeben hat zwischen Phasen, in denen der Verstand und Phasen, in denen das Gefühl besonders betont worden ist. Immer, wenn man sich der Vorteile des gläubigen Verstandes gewöhnt hatte, wurden sich die Menschen der Einseitigkeit bewusst und tendierten dann stärker zum Gefühl. Und wenn sie sich der Vorteile des gefühlsmäßigen Erfassens und Erlebens des Glaubens bewusst geworden waren und das alltäglich wurde, dann hatten sie auch deren Nachteile umso deutlicher erkannt und wendeten sich wieder dem Verstand zu. Also wir merken tatsächlich, wenn wir die Kirchengeschichte durchgehen, wir könnten sagen, immer epochenmäßig starke Betonung des gefühlsmäßigen stark und des emotionalen und starke Betonung des verstandesmäßigen. Besonders stark sehen wir diese Entwicklung in den letzten 1000 Jahren. Das merken wir andererseits bei der Scholastik. Die Scholastik ist ein Höhepunkt der lehrmäßigen Formulierung des Glaubens im Hochmittelalter. Das heißt, je nachdem, wo wir es ansetzen, im 11., 12. Jahrhundert, das ist so ein Höhepunkt. Kurze Zeit nachher gibt es dann eine starke Bewegung hin zur Mystik. Man spricht eben von der Mystik im Mönchtum beispielsweise. Hier ist nicht mehr die verstandesmäßige Formulierung des Glaubens, sondern hier ist mehr das Erleben des Glaubens und der Nähe Gottes steht im Mittelpunkt. Dann gibt es wieder eine stärkere Betonung des Verstandes. Da würde ich einmal sagen, das ist in der Phase der Reformation der Fall. Also hier theologische Auseinandersetzung, theologische Diskussion. Danach sehen wir wieder eine stärkere Betonung also das geht dann auch Reformation, Orthodoxie nennen wir das, nicht? Also dann wird die Lehre nochmal richtig geformt. Danach haben wir dann in Deutschland, wenn wir uns mal darauf beschränken, den Pietismus. Der Pietismus betont wieder ganz stark das Erleben des Menschen, das Gefühl. Eben mit dem Bekehrungsgefühl und mit der Erfahrung der Nähe Gottes und bei Zinzendorf den Liedern, in denen dieses Glaubensgefühl ausgedrückt wird. Dann haben wir eine stärkere Betonung des Verstandes, das ist dann die Theologie in der Aufklärung, die sich verstandesmäßig auseinandersetzt. Und dann haben wir die Erweckungsbewegung, die wieder stark das Gefühl betont. Erweckungsbewegung und Romantik. Das wird etwas zurückgedrängt wieder durch verstandesmäßige Auseinandersetzung mit dem Idealismus beispielsweise. Und danach haben wir dann wieder eben einen neuen Aufbruch des Gefühls und den könnten wir ansetzen mit der Pfingstbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann haben wir in der Christenheit wieder in den 50er, 60er, 70er Jahren eine stärkere Betonung des Verstandes, relativ deutlich, zumindest was jetzt Europa, Nordamerika angeht. Das macht sich deutlich durch theologische Auseinandersetzungen. Es geht um den Kampf darum, ist die Bibel wahr oder nicht. beispielsweise in der Christenheit in Deutschland. Und dann sehen wir so ab den späten 70er Jahren wieder eine ganz starke Bedeutung des gefühlsmäßigen christlichen Glaubens. Und das ist bisher gerade noch, wir wissen nicht, ob der Höhepunkt erreicht ist, auf jeden Fall im Zunehmen begriffen, in den letzten 20, 25, 30 Jahren vielleicht. Also wir sehen in der Kirchengeschichte immer so ein Auf- und Abschwingen zwischen den Extremen, sehr verstandesmäßig Gott zu verstehen und sehr gefühlsmäßig Gott zu verstehen. Und jetzt will ich nicht sagen, die charismatische Bewegung ist nur das. Sie bündelt ja mehrere Eigenschaften in sich. Das habe ich zuerst gesagt, die Betonung des Heiligen Geistes, aber eben auch die Betonung des Gefühls, des emotionalen Teils des Glaubens. Darüber hinaus finden wir in der Kirchengeschichte immer wieder eine besondere Betonung von Zeichen und Wundern. Die wurden in der Kirchengeschichte häufig in Missionssituationen beobachtet oder in Phasen, in denen der christliche Glaube besonders in Frage gestellt worden ist. Da tauchten Wunder oder Berichte von Wundern in häufiger Weise auf. Wir haben das bei der frühen Christenheit, wo die Christen verfolgt worden sind und wo ja auch der christliche Glaube neu im Römischen Reich ausgebreitet worden ist. Da haben wir zahlreiche Berichte von Wundertaten, also auch nach dem Neuen Testament. Dann, als der christliche Glaube im Römischen Reich etabliert war, da nehmen die Zahl der Wunderberichte stark ab. Wir sehen sie dann wieder bei der Mission der Franken, also der germanischen Stämme in Europa, beispielsweise Martin von Tours oder Bonifatius, wo dann eben Wundertaten berichtet werden, die sie im Laufe ihrer Verkündigung tun. Das nimmt dann wieder ab, als die Kirche in diesen Regionen etabliert wird. Und so können wir es jetzt durch die Kirchengeschichte durchgehen. Gibt es Phasen, in denen entweder starke Angriffe auf den Glauben sind oder in denen der Glaube neu ausgebreitet wird, in denen relativ zahlreich von Wundern berichtet wird. Und Wunder meine ich jetzt hier deutlich erkennbare übernatürliche Eingriffe Gottes. Dass natürlich Gott immer das Wunder getan hat, dass Leute zum Glauben gekommen sind, Sündenerkenntnis gehabt haben, Persönlichkeiten verändert haben, das will ich hier unbestritten lassen. Ich meine mal das, was wir so als Zeichen ansehen, also diese Zeichenwunder, also diese Wunder der Art, die jetzt für jeden zum Staunen bringen, jeder sofort erkennt, da greift Gott ein. Bei dem anderen ist das ja nicht immer für jeden sofort plastisch erkennbar. Und das finden wir immer wieder bis in die Gegenwart hinein. Beispielsweise Berichte, die wir von China kennen, wo in der Unterdrückung der Kirche dann Leute bewahrt worden sind, geheilt worden sind und so etwas. Also besonders in solchen Situationen taucht das häufig auf. Und hier in der charismatischen Bewegung wird das auch ganz besonders betont. Dann haben wir Zungenrede und Prophetie. Die waren in der Kirchengeschichte immer wieder beliebte Wege, feste Hierarchien aufzubrechen und das allgemeine Priestertum zu betonen. Gott spricht dann nicht mehr zu den ausgebildeten und anerkannten Geistlichen, sondern zu jedem, der vom Geist Gottes getrieben wird. Darüber hinaus erhofften sich Christen immer wieder übernatürliche Offenbarung, die den Willen Gottes in einer aktuellen Frage deutlich werden lassen. Insofern wurden Prophetie und Zungenrede immer wieder als Ergänzung der biblischen Offenbarung betrachtet. Von der Kirche wurden sie meistens zurückgewiesen. Also wir wissen, dass in der frühen Kirche gab es ja Zungenredenprophetie. In der Apostelgeschichte lesen wir davon. Das war relativ weit verbreitet bis am Anfang des 2. Jahrhunderts. Da traten aber immer mehr Irrlehrer auf, die sich auf Offenbarungen oder Zungenrede beriefen. Und da hat die Kirche diese freie Prophetie stark eingeschränkt. Also wir finden verschiedene kirchengeschichtliche Aussagen dazu, dass man aufgrund dieser Missbrauchs der Prophetie das eingeschränkt hat. Bekannt im 2. Jahrhundert ist beispielsweise der Markion. Das war ein Irrlehrer, der davon ausgegangen ist, dass es zwei Götter gäbe, nämlich den Gott des Alten Testaments, der rein materialistisch sei, und den des Neuen Testaments, der rein geistig sei und so weiter. Und da hat er sich berufen auf eine Offenbarung Gottes. Also er hat gesagt, Gott hat ihm das offenbart, er sei Prophet der Endzeit und er würde jetzt die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Das wurde in der Kirche als Irrlehre erkannt. Der Mann war aber relativ einflussreich, hat zahlreiche Menschen mit sich gezogen, eine eigene Parallelkirche aufgebaut. Und das trug mit dazu bei, diese Gabe der Prophetie in Zwielicht zu bringen, zu sagen, also das ist so nicht in Ordnung. Das ging mit Zungenreden parallel. Wenn wir jetzt weiter in der Kirchengeschichte schauen, gibt es dann auch im Mittelalter Personen, die von sich behauptet haben, prophetisch zu reden. Ich habe hier schon welche genannt, beispielsweise die mehrfach vorher gesagt haben, jetzt käme Jesus wieder, es sei das Ende der Welt da, so um das Jahrtausend herum. Es gibt dann eine nächste Welle wieder prophetischen Redens, also das ist einmal vom Jahr 1000 bis zum Jahr 1200 in etwa, da gibt es zahlreiche Propheten, die auftreten, unter anderem auch mit dem Phänomen des Zungenredens. Und dann gibt es eine nächste Phase, das ist in der Phase der Reformation. Da sind es allerdings nicht die klassischen Reformatoren, bei denen das auftaucht, sondern die von dem, wie man das nennt, linken Flügel der Reformation. Dazu gehören die Zwickauer Propheten, die heißen dann ja auch so schon. Dazu gehört dann beispielsweise auch Münzer und Karlstadt, die eben jetzt eine Revolution losbrechen wollen und sich darauf berufen, dass sie einen direkten Auftrag von Gott haben. Schon in den, bei den Vorreformatoren finden wir Ähnliches, wie beispielsweise bei den Hussiten. Jan Hus ist uns ja bekannt als Vorläufer Luthers. Viele seiner Anhänger, nachdem er hingerichtet worden ist auf dem Konzil zu Konstanz, haben dann Offenbarungen von Gott bekommen mit dem Inhalt, sie sollten sich jetzt in Tabor, einer von ihnen gegründeten Stadt, versammeln. Sie sollten ihre Waffen mitbringen und sie sollten jetzt alle Ungläubigen niedermetzeln, weil Gott ihnen gesagt hätte, sie würden damit das Reich Gottes vorbereiten. Nicht viel anders machten es die ersten Mennoniten oder einige der ersten Mennoniten, die das Täuferreich von Münster aufrichteten und dann der Jan Matthies und der Jan van Leyden, ja beide als Propheten Gottes auftraten, ebenfalls mit dem Hinweis, dass das himmlische Jerusalem in Münster in Deutschland aufgerichtet würde und jetzt erst einmal alle Katholiken getötet werden müssten oder vertrieben werden müssten. Das Ganze ging dann auch unter. Jan Matthies hatte auch zahlreiche andere Offenbarungen, so wie, dass die Pflastersteine nun zu Brot werden würden, als sie eben hinter der Belagerung im Hunger litten, was alles nicht, sich nicht erfüllte. Nach diesen Erfahrungen waren die Mennoniten wie auch die Reformatoren gebrannte Kinder und hatten von Prophetien nicht mehr so viel wissen wollen. Was wir ein Stück weit wahrscheinlich nachvollziehen können. Etwas später in der Pietismus gab es auch prophetische Bewegungen, allerdings hier muss man sagen, die Prophetie innerhalb des klassischen Pietismus war minimal. Sehr stark wurden die Offenbarungen und auch das Zungenreden betont, hier wieder bei den heute eher als sektierisch angesehenen Beispielen des Pietismus. Da haben wir zum Beispiel die Eva von Butler oder die inspirierten Gemeinden von Bad Berleburg. Die gingen davon aus, dass sie direkte Eingebung von Gott gehabt haben, hatten aber auch sehr krude und aus unserer Sicht heute sehr abstruse Offenbarungen gehabt. Wie die Eva von Butler hatte die Offenbarung gehabt, dass sie zwei Männer heiraten sollte und die zusammen auf der Erde die himmlische Trinität verdeutlichen sollte und dass alle in dieser Gemeinschaft gezeugten Kinder seien sündlos. Per Offenbarung Gottes. Da merken wir natürlich heute, das ist etwas problematisch. Deshalb ist diese Gruppe ja auch untergegangen. Nun ähnlich haben wir dann wieder Offenbarung sehr viel im 19. Jahrhundert in der Erweckungsbewegung. Hier haben wir die Offenbarungen, also das heißt Prophetien in erster Linie, aber auch wieder aus eher uns zwielichtigen Sichten. Beispielsweise sehr stark prophetisch arbeiteten damals die sogenannten Adventisten. Nicht? Denn die Frau Mary Gould White, die als Gründer ja der Baptisten, der Adventisten gilt, die hatte ja Offenbarungen von Gott gehabt. Unter anderem wurde in den Offenbarungen gefordert, dass jeder Christ den Sabbat einhalten müsse und der es nicht tut, der hat das Zeichen des Antichristen und gehe verloren. Per Offenbarung Gottes. Darüber hinaus hat sie auch noch geoffenbart bekommen, zahlreiche Speisegebote, Kleidergebote und so weiter. Darüber hinaus gab es dann im 19. Jahrhundert zahlreiche andere Bewegungen, wie die Neuapostolische Kirche. Die entstand in dieser Zeit und hatte für sich in Anspruch genommen, neu das Prophetenamt erkannt zu haben, das Apostelamt. Und hier hatten Propheten dann geoffenbart, dass eben nur durch den Stammapostel die Rettung möglich sei und einige andere Dinge mehr. Andere Bewegungen, die ebenfalls stark prophetisch ausgerichtet waren, waren die Zeugen Jehovas. Die ja damals anfing im 19. Jahrhundert, die Wiederkunft Jesu prophetisch vorauszusehen und alle möglichen Dinge, die im Himmel währenddessen ablaufen sollten. Und das wurde dann ja nach und nach immer weiter verschoben. Eigentlich haben die Zeugen Jehovas bis heute ja nicht davon abgelassen, prophetische Offenbarungen gerade für die Wiederkunft Jesu und das Ende der Welt weiterzugeben. Dann da gehören da auch einige andere Gruppen dazu, die ich jetzt hier nur am Rande, einfach die ich jetzt mal weglasse. Mormonen zum Beispiel. Nicht? Der Gründer der Mormonen verstand sich als Prophet, Joseph Smith. Und er hatte von Gott die Offenbarung bekommen, dass Jesus auch in Amerika erschienen sei und so weiter und so weiter. Also das heißt, hier im Rahmen des Christentums gab es im 19. Jahrhundert einen Aufbruch von Prophetie. Aber zum allergrößten Teil aus unserer heutigen Sicht problematisch. Und dann gab es eben eine neue Betonung der Prophetie, gar nicht mal so sehr bei der Pfingstbewegung, da kam das auch vor, aber eher am Rande, sondern dann wurde das ganz neu betont ab den 60er Jahren der charismatischen Bewegung. Also charismatische Bewegung ist zeitlich versetzt, ist etwas später als die Pfingstbewegung, ist dann sozusagen eine Neuerweckung der Pfingstbewegung und dann darüber hinausgehend. Da wird das wieder neu betont. Ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten der Prophetie in der charismatischen Bewegung heute eingehen, weil das wird ja eine ganze Stunde in Anspruch nehmen, die wir uns extra dafür nehmen, zu sehen, wie ist das biblisch, wie ist das heute in der charismatischen Bewegung, wie beurteilen wir das, nach welchen Maßstäben. Aber ich wollte hier nochmal zeigen, auch ein kirchengeschichtlicher Durchgang, bestimmte Einzelheiten der charismatischen Bewegung finden wir in der Kirchengeschichte immer wieder. Das war die Betonung des Heiligen Geistes, das war die Betonung des Gefühls, das war die Betonung von Zeichen und Wundern und hier von Zungenreden und Prophetie. Dann haben wir auch regelmäßigen Abständen wurde die Christenheit von intensiven Phasen der Endzeiterwartung ergriffen. Insbesondere hat das stattgefunden, wenn es äußere Zeichen wie einschneidende gesellschaftliche Bedrohungen, Seuchen, Kriege, Hungersnöte und so weiter gegeben hat. Das sah man als Zeichen des Gerichtes Gottes und der nahe anbrechenden Endzeit. Und die Pfingstbewegung ist erst einmal, ähnlich wie die charismatische Bewegung, auch eine Endzeitbewegung. Also das meine ich, wie sie sich selbst versteht. Als die Pfingstbewegung entstanden ist, ging sie davon aus, jetzt gibt es eine Ausschüttung des Heiligen Geistes am Ende der Zeiten, da wird Gott noch zur Umkehr rufen und dann wird er wiederkommen und dann wird das tausendjährige Reich anbrechen. Mit einem ähnlichen Anspruch trat häufig auch die charismatische Bewegung auf, auch wenn das nicht von allen geteilt wird. Aber in der charismatischen Bewegung war stark der Aspekt Endzeit, bald kommt Jesus wieder. Und das ist bis heute der Fall. Wer heute aktuelle Prophetien sieht zur charismatischen Bewegung, kommt immer wieder vor, jetzt ist bald das Ende. Entweder Gericht oder es bricht noch eine große Erweckung aus und dann kommt Jesus wieder. Bis in Details hinein, meint von David Wilkerson, der ganz genau beschreibt, wie dann die Juden aus Russland fliehen und dann gesammelt werden und dann bald die Schlacht bei Harmagedon ist und dann ist das Ende der Welt da. Also hier auch in der charismatischen Bewegung stark eine auf die Endzeit ausgerichtete Bewegung, die dann insbesondere Prophetien zum Beispiel aus Joel für sich in Anspruch nimmt, dass am Ende der Zeiten der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen wird und sagt, das passiert heute eben unter uns. Auch das kommt in der Kirchengeschichte häufiger vor. Dann noch ein letztes Element, nämlich der charismatischen Frömmigkeit, die Vorstellung verschiedener Stufen geistlicher Entwicklung, die ein Christ durchlaufen müsse. Diese Überzeugung entstammt in der Kirchengeschichte zumeist der Erfahrung einer gewissen christlichen Alltagstrotz, der gar nichts mit dem scheinbar erfüllten geistlichen Leben zusammenzupassen schien. Und deshalb sehnten sich Christen nach einer tieferen Beziehung und intensiveren Beziehung zu Gott, die vermittelt werden sollte durch zusätzliche geistliche Erfahrungen. Und da wurden angeboten die Sakramente, die Taufe, die Kirchenzugehörigkeit zu einer bestimmten neuen Gemeinde, das Einhalten bestimmter Gebote, wie zum Beispiel bei den Adventisten, die ich ja schon genannt habe, ein genau definiertes Bekehrungserlebnis, besondere Schwüre oder Segnungen, aber auch die Geistestaufe. Und das ist ebenfalls ja ein besonderes Element der charismatischen und der pfingstlerischen Lehre, die nämlich sagt, die Bekehrung alleine oder die Hinwendung zu Gott, die Erlösung, die ist nicht genug. Es gibt noch weitere Phasen, die ein Christ durchlaufen müsse. Phasen höherer Weihe, höherer Erfüllung. Und da gibt es Unterschiede bei der Pfingstbewegung. Es gibt da Leute, die ein dreistufiges Modell vertreten. Das war am Anfang so gewesen. Da sagte man Bekehrung, Heiligung, Geistestaufe. Es gibt auch manche Pfingstler und Charismatiker, die das einschränken, die sagen, die Heiligung ist etwas, was das gesamte geistliche Leben so als Prozess bestimmt und deshalb gäbe es nur zwei Stufen der geistlichen Erfüllung und das war eben die Bekehrung und die Geistestaufe. Und die seien aber für jeden Christen nötig. Und so wird vielfach auch die eigene Berechtigung, die eigene Werbung vorgetragen, indem gesagt wird, ihr seid Christen, eben darum man sich an Christen wendet, aber ihr habt noch nicht die Fülle des Geistes, ihr habt noch nicht diese nächste Stufe des geistlichen Lebens erreicht, die könnt ihr nur durch diese Geistestaufe bekommen. Also auch diese Idee, es gäbe verschiedene Stufen geistlichen Lebens, die dann auch fest definierbar sind, taucht in der Kirchengeschichte immer wieder auf. Die werden dann in verschiedenen gedeutet. Also manchmal wird gedeutet, ja, jetzt musst du hier dazugehören, jetzt musst du dieses Sakrament noch haben, jetzt musst du diese Handlung noch vollziehen und in der charismatischen Bewegung, jetzt musst du eben diese Geistestaufe erleben. Also insofern können wir sagen, die charismatische Bewegung in ihrer Gesamtheit ist so in der Kirchengeschichte noch nicht aufgetaucht. Aber einzelne Elemente der charismatischen Bewegung, die sind in der Kirchengeschichte immer wieder aufgetaucht. Und da habe ich jetzt versucht, einige Beispiele dafür zu nennen. Ja, wenn wir jetzt etwas näher uns mit der charismatischen Bewegung beschäftigen, dann müssten wir an das Ende des 19. Jahrhunderts gehen. Da gab es in Nordamerika und in Europa die sogenannte Heiligungsbewegung. Die war relativ weit verbreitet und ging davon aus, dass das normale Christenleben nicht genügend sei, sondern dass der Christ eine zusätzliche Erfahrung machen müsse und diese Erfahrung bestünde in einer Hingabe in die Heiligung. Also der Mensch müsse sich jetzt besonders für die Heiligung, für die Hingabe an Gott entscheiden und dann würde er Gottes Nähe erfahren. Es gibt auch heute Gruppen, die das stark betonen und dabei müssen wir sehen, Heiligung ist ja zweifellos etwas Gutes. Das Besondere war hier nur, man meinte, dass man eben diese höhere Phase durch bestimmte Einweihungen, Handlungen und sowas erreichen könne. Und man ging davon aus, dass der Christ, der jetzt treu in der Heiligung lebt, den Zustand der Sündlosigkeit auf der Erde erreichen kann. Und dem strebten dann auch einige nach. Die Pfingstbewegung entstand eigentlich den Wurzeln dieser Heiligungsbewegung. Und so verwundert es auch nicht, dass die ersten, die diese pfingstlerischen Ideen vertreten haben, Heilungsprediger des 19. Jahrhunderts gewesen war. Zu denen gehört der baptistische Prediger Irwin, der ab 1890 seine Zuhörer aufforderte, sie müssten neben der Bekehrung und der Heiligung auch noch die Taufe mit Heiligem Geist und Feuer erleben. Nachdem sich die meisten Führer der Heiligungsbewegung gegen diese, so sagt man, drei Segen-Häresie ausgesprochen hatte, gründete Irwin die Iowa Fire Baptist Holiness Association. Das war sozusagen die erste Pfingstbewegung in den USA. Diese schloss sich dann ab 1911 mit einer ähnlich gelagerten Organisation des methodistischen Predigers Crumpler zusammen und die nannten sich dann Pentecostal Holiness Church. Ab 1911. Und hier taucht er das erste Mal in einem Begriff dieses Pentecostal, also das heißt Pfingstbewegung auf. Also hier in der Bezeichnung dieses Gemeindeverbandes. Es gab dazu parallel von einem Baptistenpastor namens Richard Sperling die Letter Rain Movement, zu Deutsch die Spätregenbewegung. Die hatte aus Joel 3, Apostelgeschichte 2 und Jakobus 5 herauskristallisiert, dass es am Ende der Zeiten noch eine Ausgießung des Heiligen Geistes geben müsse und die würde jetzt stattfinden und das sei eben jene Geistestaufe. Das ist also ein weiterer Wurzelgrund der Pfingstbewegung dabei. Und dann gab es noch die in Liberty, Tennessee, ab 1892 sich zusammenschließende Gruppe, die eine Geistestaufe mit anschließendem Zungenreden propagiert hatte und die hatte dann eine Holiness Church, so nannten sie das, gegründet. Also das sind jetzt so drei Vorläufer der eigentlichen Pfingstbewegung, die hinterher in der Pfingstbewegung aufgehen, aus der Heiligungsbewegung. Also drei Vorläufer von verschiedenen wichtigen Predigern aus den USA. Den eigentlichen Initialauszünder, der entstand dann 1901 in der von Charles Perham gegründeten und geleiteten Topeka Bibelschule in Kansas. Er hatte nämlich seinen Schülern den Auftrag gegeben, sich mit den Gaben des Geistes auseinanderzusetzen. Und einige dieser Schüler hatten dann nächtelang darum gebetet, diese Begabungen doch auch heute zu erfahren. Und dann hatte eben eine der Schülerinnen angefangen, in Zungen zu reden. Und diese Erfahrung breitete sich dann in ganz Kansas und Missouri aus. Und es entstanden kleine Gruppen in bestehenden Gemeinden, die auch diese Gabe des Zungenredens für die Neuzeit, also für die Gegenwart, neu entdecken wollten. Da kam unter anderem der ehemalige Sklave Seymour, der kam in Houston in Kansas, also nicht Houston in Texas, 1905 hat er diese Geistesfülle mit dem Zungenreden erlebt. Predigerin der Heilungs-, einer Heiligungsgemeinde in Los Angeles, nämlich Neely Terry, die lud diesen Seymour nach Los Angeles ein, um dort bei Evangelisation zu reden. Das tat er auch. Nachher trennte man sich wieder und der Seymour, der übernahm eine verlassene Kapelle der Methodisten in der Azusa Street. Und hier wurden in den folgenden 3,5 Jahren täglich Erweckungsversammlungen durchgeführt, in denen darum gebeten wurde, dass die Versammlungsteilnehmer diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebten und nachher in Zungen reden könnten. Und das wurde von einigen Tageszeitungen in Los Angeles aufgenommen. Die verbreiteten das dann in der ganzen USA. Und von den USA ging es auch nach Europa. Und in den letzten nächsten 3,5 Jahren kamen aus der ganzen Welt Christen in diese Azusa Street Mission nach Los Angeles, um dort die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Zungenreden zu bekommen. Und insofern hat sich dann innerhalb weniger Jahre diese Idee, diese Pfingstidee auf der ganzen christlichen Welt verbreitet. Es war ja in erster Linie, dass Christen eine zusätzliche Erfahrung haben wollten. Es ging ja nicht um missionarische Arbeit, sondern es ging hier um eine zusätzliche Erfahrung, die Christen machen sollten. Das hatte dann auch Auswirkungen. Es gab dann ein weiteres Pfingstzentrum in Pennsylvania in den USA und auch bei das Moody Bible Institute, was ja von einem der berühmtesten Prediger der USA aus dem 19. Jahrhundert, nämlich von dem Dwight L. Moody, gegründet worden war, schloss sich in dieser Zeit öffnete sich gegenüber diesen Pfingstideen. Im Laufe der Zeit beruhigte sich dann dieser anfängliche Enthusiasmus und es organisierte sich feste Gruppen von Pfingstgemeinden, die zum Teil bis heute noch bestehen. In den USA zählt man etwa 200 verschiedene Pfingstkonfessionen. Ein großer Teil davon unterscheiden sich bezüglich der Lehre der verschiedenen Stufen. Die einen vertreten zwei Stufen, also Bekehrung und dann Geistestaufe. Und es gibt dann eben eine andere große Gruppe, die sich dieses Drei-Stufen-Modell vertreten. Und zwar könnte man sagen, die Church of God, das ist eine der größten, die Kirche Gottes, eine der größten Pfingstgemeinden in den USA, die vertreten dieses Drei-Stufen-Modell. Und eine der zweit- oder drittgrößten, das sind die Assemblies of God, die vertreten dieses Zwei-Stufen-Modell. Und dann gibt es eben auch zahlreiche andere Gruppierungen, die sich dem einen oder anderen anschließen. Es gab in den USA auch am Anfang des 20. Jahrhunderts eine Gruppe innerhalb der Pfingstbewegung, die nannte sich Jesus-Only-Bewegung. Und die hatten betont, man dürfe sich nur im Namen Jesu taufen lassen und eine Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei weniger wirkungsvoll, weshalb dann sich zahlreiche Pfingstler noch einmal taufen ließen, jetzt nur auf den Namen des Sohnes, also von Jesus. Also das gab auch eine große Bewegung da in den Vereinigten Staaten mit dem Jesus Only. Ist heute auch noch zum Teil verbreitet. Hier geht es dann darum, es soll eine höhere Geistlichkeit darin liegen, wenn man nur im Namen Jesu getauft wird und danach natürlich die Taufe im Heiligen Geist erfährt. Und das ist ja dann die nächste, nicht? Also erst durch Jesus und dann durch den Heiligen Geist mit der Geistestaufe. Ja, diese Pfingstgemeinden breiteten sich dann auch nach Europa aus. Und wie sie dann genau nach Deutschland kommen, da werde ich dann wohl eher am nächsten Mal weitermachen, weil eigentlich sind wir hier schon am Ende angelangt. Das ist eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage. Noch gibt es das nur ansatzweise. Also ich habe in meinem Computer bisher so rund 80 Seiten geschrieben. Die bin ich aber dabei wieder zu kürzen und was Neues dazu zu schreiben. Und das heißt, es ist im Moment noch nicht in dem Zustand, dass ich es euch geben würde. Ich hoffe allerdings, bis zum Ende dieses Kurses damit fertig zu sein. Und eigentlich soll das dann auch eine kleine Broschüre, ein kleines Buch werden, wo dann die meisten dieser Sachen mit drin stehen. Aber weiteres werde ich euch noch im Laufe der Zeit sagen. Aber ich arbeite daran, wäre die richtige Antwort. Ja, von daher habe ich dann auch bis zu jedem nächsten Dienstag zu tun, ne? Weiter daran zu arbeiten. Ja, bitte.
Die Zungensprache.
Ja.
Also nach meinem Wissen sind das ja die heutigen Sprachen, oder? Oder liegt der verkehrt? Wie Englisch, Spanisch. Also wenn ich meine Gemeinde jetzt Spanisch rede,
ich würde diese Frage noch aufheben. Ich habe vor, ja eine Stunde mich nur mit dem Zungenreden zu beschäftigen, was da in der Bibel steht, was das auch sein könnte, wie wir das identifizieren, was wir da voneinander unterscheiden müssen. Ich würde, wenn ich das jetzt kurz mache, vier verschiedene Formen von Zungenreden unterscheiden, was wir heute sehen. Aber da müsste ich dann im Einzelnen noch darauf zu sprechen kommen. Aber da warten wir vielleicht bis später noch, dann ist das systematischer aufgebaut. Also Zungenreden kommt später noch. Hier mache ich nochmal deutlich, in der Pfingstbewegung wurde deutlich gemacht, dass Zungenreden ist eine notwendige Folge der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Übrigens, das, da will ich jetzt darauf aufmerksam machen, das ist ein Unterschied zwischen der spirituellen und charismatischen Bewegung. In der charismatischen Bewegung ist es nur ein mögliches Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Pfingstbewegung ging doch davon aus, jeder, der den Heiligen Geist bekommen hat, die Taufe im Heiligen Geist, kann auch Zungen reden. Die Charismatiker nicht unbedingt. Also hier gibt es einen Unterschied.
Also ist ja eigentlich keine Gabe mehr, wenn jeder Charismatiker einen Zungen
spricht. Doch, könnte schon sein, denn man könnte das ja vergleichen mit der Erlösung. Die Erlösung hat ja auch jeder Christ. Wir hatten ja vorhin gelesen, als Charismata wird ja auch die Erlösung bezeichnet. Also rein theoretisch wäre das möglich, auch als solches zu sehen. Es ist die Frage, ist es so? Aber da werden wir uns mit beschäftigen, wenn wir das Zungenreden genauer anschauen. Also in der Stunde. Ja.
Kurze Frage, Taufe mit Feuer und Heiligen Geist, das heißt eigentlich mit Feuer. Verstehst du das? Und dann Taufe mit Feuer.
Also das wird ja ganz häufig bezeichnet von Charismatikern. Ja, und zwar, man bezieht sich erst einmal darauf auf die Predigt des Johannes. Da hat mich einer, der Johannes hat ja gesagt, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ja. Und da wird das genommen. Später wurde dann angeknüpft und gesagt, beim Pfingstfest, da ist ja der Heilige Geist auf die Jünger niedergekommen und dann sah das so aus wie Feuerflammen auf ihrem Kopf. Und darauf bezog man sich auch. Also Feuer wird hier eigentlich als Symbol für den Heiligen Geist gesehen. Ja. Ja, sind noch Fragen für den Moment? Ich hoffe, dass bei euch ja noch Fragen sind für die Zukunft. Wir haben ja noch ein paar Abende. Also nächstes Mal den Rest der Geschichte, und zwar insbesondere die Ausbreitung der Pfingstbewegung in Deutschland. Und dann gehe ich auf die Ausbreitung der charismatischen Bewegung ein als nächster Stufe. Und dann haben wir diesen historischen Teil abgehandelt. Und dann möchte ich auf einige Gruppierungen eingehen. Also einige charismatische, pfingstlerische Gruppierungen und Gemeindeverbände, die weltweit und in Deutschland bekannt sind, und will die ein bisschen einordnen. Ich will dann ja noch nicht sagen, jetzt die sind böse oder die sind gut. Darum geht es ja nicht, sondern einfach mal zu sagen, wo sind die Unterschiede, was ist typisch bei ihnen. Die Bewertung, die kommt ja ganz am Ende. Und dann kommen nacheinander diese Sonderlehren, da habe ich auch darauf hingewiesen, Rhema, Logos und solche Sachen, die kommen dann als nächstes. Aber das nächste Mal erst einmal noch das Ende Pfingstbewegung, charismatische Bewegung, verschiedene Gruppierungen innerhalb der charismatischen Bewegung, der Pfingstbewegung, wie was sind da die Besonderheiten. Das ist mir ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, weil wir werden sehen, dass es eben eine sehr, sehr große Bandbreite gibt. Also ich würde mal davon ausgehen, wenn ich euch jetzt mit in eine Pfingstgemeinde nehme, beispielsweise des Mülheimer Verbandes, viele von euch würden nicht mal merken, dass sie in einer Pfingstgemeinde sind. Wirklich, weil das ist da so wenig auffällig, so gleich wie bei vielen anderen Freikirchen auch und Landeskirchen auch. Das ist kein großer Unterschied. Aber es gibt dann andere, die ich euch hineinnehmen würde. Da würdet ihr vielleicht den Eindruck haben, in was für eine Sekte bin ich gelandet, weil das so radikal ist. Also damit will ich jetzt deutlich machen, wir tun uns keinen guten Gefallen, wenn wir Charismatik alles in einen Topf werfen und einmal umrühren und sagen, wir nehmen irgendwelche Extrembeispiele und das ist alles. So geht es nicht. Sondern wir müssen schon sagen, da gibt es ganz schön viele Unterstufen. Ich werde ja, habe ich ja gesagt, von einigen so charismatischen, also deutlich charismatischen Gruppierungen mal ein paar Filmausschnitte zeigen. Da werde ich allerdings welche nehmen, die stark charismatisch sind, weil wie gesagt, bei den anderen, ja, da wird uns der Unterschied gar nicht deutlich auffallen. Die singen dieselben Lieder, die Predigt ist auch ähnlich, da steht vielleicht nur in ihrem Glaubensbekenntnis drin, was kaum jemand liest. Ja, wir glauben auch daran, dass es Zungenrede gibt. Aber ich habe beispielsweise einige solcher Gemeinden besucht, und da war im ganzen Gottesdienst keine Zungenrede, keine Prophetie, gar nichts. Die waren auch alle relativ ruhig da liegen, sitzen geblieben, haben ganz normal gesungen, wie das in allen anderen Gemeinden auch so der Fall ist. Aber in ihrem Glaubensbekenntnis steht da drin, wir glauben, dass das Zungenreden heute auch noch da ist und praktiziert werden sollte und solche Dinge. Also wie gesagt, es gibt eine ziemlich große Bandbreite, ne? Und da will ich versuchen, das nächste Mal etwas zu unterscheiden, damit wir das besser zuordnen können. Ja, jetzt nun wirklich Schluss. Ich werde noch zum Ende beten. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Tag, der jetzt langsam zu Ende geht. Wir möchten dich bitten, dass du uns bewahrst auf der Heimfahrt und dass du uns Ruhe gibst und Kraft gibst für die Herausforderungen des morgigen Tages. Amen.